Werte offenbart, Kasteurer. Das ist die Folge 79, aber bevor wir gleich loslegen, noch eine kleine Info an euch.
Diese Folge enthält einen Tonfehler.
Der Simon, ja, der Werte Simon, hat dummerweise das falsche Mikrofon eingestellt bei der Aufnahme. So müsst ihr mit einer, sagen wir mal, geminderten Qualität auskommen.
Aber nichtsdestotrotz wird es eine Offenbart-Folge sein. Ja? Es ist dann leider die Qualität von anderen Podcasts, vom Audiomäßigen her, von Simons Stimme. Bei mir bekommt ihr das, was ihr immer erwarten könnt, aber die Folge wird sehr bärtig. Und nun, enjoy! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web mit einem frisch gejoggten und hoffentlich auch geduschten Simon.
Ja, und ich schwitze noch ein bisschen aus, merke ich gerade, aber so ist das. Wenn man zu einem Termin kommen muss, dann hat man keine Zeit zum Ausschwitzen, dann muss man duschen, anziehen, reinschwitzen.
Ja. Ja, das Leben, ich hätte jetzt fast gesagt eines Pastors, aber eines Sozialarbeiters, können wir auch sagen. Oh, Sozialarbeiter ist aber eigentlich nicht deine Berufsbezeichnung. Ah, jetzt habe ich dich beleidigt, ne? Ja.
Ah. Wie retten wir das? Also, ich habe ja. eine kleine Sache, weißt du? Gott, ne?
Ah, ich merke, es wird nicht so groß.
Ich musste heute mal wieder über die Menschheit als solche nachdenken.
Und über Gott.
Und da kam mir natürlich zwangsläufig, kommt mir immer Gott in den Sinn, wenn ich über die Menschheit nachdenke. Dachte ich mir so, weißt du, Gott, ja, Jesus und der Heilige Geist saßen wahrscheinlich vor dem ein oder anderen Jahr, ja, in der Bar, ja. Und weißt du, wie das ist? Gute Ideen werden immer geboren, wenn alle so einen guten Pegel haben. Und
ach so, apropos.
Genau, Prost. Ich trinke da meinen Prost. Kaffee. Ja, gute Ideen, tut mir leid, meine Ideen werden heute nicht so gut sein. Jedenfalls, und ich stelle mir das so richtig vor, wie so Gott hat so 1-1-2-5 im Kopf und sagt dann, Leute, lasst uns Menschen machen. Und dann haben sie alle laut gelacht, ja, und die Menschheit produziert. Ja, weil anders kann ich mir folgende Situation, die ich heute beobachtet habe, nicht erklären.
Ja, los, raus.
Also ich fahre mit der S-Bahn, ja, zur Arbeit. Und man kommt so an der Warschauer Straße vorbei. Die Berliner werden es kennen. Warschauer Straße wird gerade krass gebaut. Und da gibt es also einen Bahnsteig, der wird quasi, ist gerade unbenutzbar, weil eben da gebaut wird. Und dann ganz viele Bauarbeiter mit Helme und Equipment über Equipment. Und da sehe ich so einen Typen auf so einer Hebebühne fahren. Ja? Kennst du diese Hebebühnen mit Rädern?
Ja. Ja.
Riesenteil, ja, fährt, manövriert sich über den Bahnsteig so vorbei an Säcken und Paletten und das sieht alles ziemlich knapp aus. Ja? Ich dachte, boah, ich werde heute wieder Zeuge von so einer Szene, die man nur auf YouTube sieht, ja, wo so ein Typ irgendwie mit einer Hebebühne komplett vom Bahnsteig fällt, so.
So russische Autobahnen,
ja, vom Zeiger. So richtige Gruselszene, so. Der rollt jedenfalls auf so einen Mast zu, ja, und fährt also an diesem Mast dran und er hängt an diesem Mast nichts weiter als so einen Lautsprecher in 2,5 Meter Höhe, ja. Rollt da ran, holt so einen Schraubenzieher aus seiner Hosentasche, dreht dreimal dran, richtet den Lautsprecher neu aus und rollt zurück.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, der Amateur benutzt Leitern, ja, die Profis Hebebühnen. Die kannst du nur knuddeln, die Menschheit. Ist fantastisch.
Und das hat sich dann gleich in so eine Schöpfungsmythen-Situation.
Ja, wenn ich Warschauer Straße bin, habe ich noch 15 Minuten Zeit, um über solche Dinge nachzudenken.
Ja, ich wollte gerade überlegen, wo standst du gerade? Also, ne, bist du über die Brücke gelaufen und irgendwie kurz fasziniert gewesen und dann hast du da 20 Minuten gewartet, bis er da durchgefahren ist?
Nee, das war ja in der S-Bahn drin sitzend quasi. Ah,
okay, jetzt kann ich mich besser in diese Situation reinfühlen.
Ja, Leute, ich kann euch nur empfehlen, benutzt keine Smartphones, guckt einfach aus dem Fenster, ist fantastisch.
Ja, übrigens, mal zur letzten Folge. Ich habe nochmal nachgelesen, weil ich habe so gedacht, Synagoge eigentlich so zu Jesu-Zeiten, weiß ich gar nicht mehr genau, wie das da war. Wir haben ja ein bisschen kurz drüber gesprochen, ja, wie die so aussehen, so ein Synagogen.
Ja, ne? Ist überhaupt ein richtiger Begriff gewesen?
Ja, der Begriff Synagoge ist ja griechisch und heißt quasi Versammlung.
Ja, danke. Ja, ja.
Ja, genau, also gab es die. Und im Neuen Testament werden sie auch so genannt, so wie eben in unserem Markus-Text. Ich habe so einen schönen Satz gelesen in dem Lexikon. Religion in Geschichte und Gegenwart, dem Standardwerk, und da steht, die ersten literarischen Belege finden sich bei so und so, bla 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 bla. Und sie werden noch erwähnt im Neuen Testament, wo nur kleinere Orte genannt werden. Über Aussehen und Größe letzterer Synagogen ist nichts bekannt.
Okay.
Ja, genau. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass irgendwie dieser Altartisch, die Bima da in der Mitte steht und sowas. Zwischendurch stand das auch mal an der nach Jerusalem gerichteten Seite hin und her. Ja, also bringt jetzt keinen neuen Erkenntnisgewinn. Ich wollte nur mal sagen, nichts Genaues weiß man nicht.
Ja, aber man kann eine Sache, man kann Herleitungen machen, finde ich. Und gerade darüber, wie die Kirchen heute aufgebaut sind, das ist halt genau nicht so, wie es früher war. Ich habe mich ja da so ein bisschen drüber erregt, tue ich ja immer wieder, wie Kirchen konstruiert sind mit irgendwie, ne, ein imperialer Herrscher vorne von der Kanzel herab, ein Haufen Schäfchen aufgereiht wie die Idioten in der Bank. Was ja völliger Quatsch ist, weil so sind Kirchen ja vor 300 Jahren überhaupt nicht gewesen. Überhaupt nicht. Es gab keine Bänke, keinen Altar, wo irgendein Typ stand, sondern es gab ein Gebetshaus, ja, wo im Wesentlichen viel gleichzeitig passiert ist. Und deswegen ist es ja schon unwahrscheinlich auf jeden Fall, dass die Synagoge Frontalunterricht hatte, wie bei Apple. Sondern,
ja, also die, ja, also in der Kirche war es eher wie so ein großer Marktplatz und eher wie große Action, musste wahrscheinlich mehr für Ruhe sorgen. Also man könnte sagen, Kirche im Mittelalter war so wie Kindergottesdienst heute.
Puh. Ach, du bist ja auch Vikar, ne? Du musst jetzt sagen. Ist okay.
Ich kann das ja sagen. Ja, ja. Nee, du, ich muss ja quasi unser nächstes Adventstürchen öffnen. Ja, oder eigentlich.
Hey Leute, wir haben Advent übrigens, ja.
Ach so. Aha.
Haben wir letzte Mal überhaupt nicht erwähnt. Ja.
Ja, genau. Wo sind die Glöckchen, die ich letztes Mal geschenkt habe?
Haben wir aber nur ganz Seitenweg ein bisschen erzählt.
Ja, ganz so wir haben über den Tannenbaum gesprochen, ne? Warum der immer grün ist und benutzt wird. Deswegen wollte ich dich ja fragen, Simon, was ist mit dem Stern auf der Tannenbaumspitze auf sich hat?
Boah, Alter.
So, und unsere zweite Kerze.
Puh.
Dieses Thema.
Naja, ich würde sagen, das A-Team.
Klingt schon sehr gut.
Wobei, das A-Team besteht nur aus 3 Leuten oder aus 4. Das A-Team sieht einen Stern am Himmel und reist nach Jerusalem und bringt zum Geschenk dar dem Christuskind AK-47 ein Apache-Helikopter, ein Schweißgerät und MacGyver. Er ist halt dabei und der Stern auf dem Weihnachtsbaum erinnert an die Konstellation von Jupiter und Mars zu der Zeit im Jahr 0. Ja, was hältst du davon?
Ja, das finde ich ganz, ganz toll. Das berührt mich tief.
Sag dir, ich bin so ein Romantiker, ey.
Ja. Seht ihr mal, da hat Simon euch gerade den Stern auf dem Weihnachtsbaum erklärt.
Ja. Gibt es auch eine tolle richtige Bedeutung oder war das jetzt meine Interpretation halbwegs richtig?
Genau richtig. Also ich finde die Interpretation des A-Teams sehr interessant. Ja. Es steht zwar in der Bibel nirgendwo was von 3 Leuten, die da gekommen sind oder sowas. Es sind halt 3 Geschenke, deswegen hat man sich gesagt,
aus der Weihnachtsgeschichte. Völliger Bullshit. Ja, wahrscheinlich Quatsch gewesen, aber.
Völliger Bullshit.
Nee, so würde ich es jetzt nicht sagen. Da müssen wir theologisch auch mal drüber diskutieren in einer Sonderfolge.
Muss man differenzieren, bla bla bla. Ja, genau. Jedenfalls der Leitstern, der den Weg zeigt. Ja, das ist doch ein schönes Zeichen. Jesus wird ja auch im Neuen Testament bisweilen als Morgenstern bezeichnet. Und dann können wir wieder singen. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Oh yeah.
Ja, nicht zu verwechseln mit den Weihnachtsengeln, die man gerne mal auf solche Bäume draufsteckt. Und was ich schon immer obszön fand als Kind.
Ja, total.
Weil ich mir immer so dachte, ich schiebe dem Engel den Baum in den Arsch und dann hängt er da.
Schön fest, damit er nicht runterfällt.
Ja, furchtbar.
Oder wegfliegt.
Ja, das entsteht halt aus theologischer Fehlinterpretation.
Haben Engel eigentlich auch eine Gewerkschaft? Meine Fresse. Naja, kann ja auf göttlichen Beistand hoffen.
Ah, fantastisch.
Göttlichen Beistand bekommt auch eine Person in unserer heutigen Bibelgeschichte, Simon.
Na dann, dran.
Wir sollen mal lesen. Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte.
Ei, hui.
Ich finde, das ist eine ganz tolle Sprache hier.
Ja.
Da merkt man, dass die Luther 2017 total an unsere Zeit angepasst ist.
Mhm.
Voll top aktuell.
Ja.
Ja, sie legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller.
Ja, danke, okay. Ne? Auf jeden
danke.
Fall.
Applaus an die Übersetzung.
Mein Gott, ey.
Oh, Mann.
Schwierig, ja.
Ja. Ich meine, die Elberfelder schreibt im Hand, sie legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent.
Ja, es kommt auch. Boah, ja, damit hast du. Und damit ist. Hier, warte.
Hast du dich jetzt weggeschmissen?
Ich habe mir eine Notiz gemacht, dass ich dazu was sagen will. Ich wollte ein bisschen weiter ausholen, aber du hast es schon gemacht. Alles gut, danke.
Ernsthaft hast du dir das aufgeschrieben?
Naja, ich mache mir halt schon manchmal Notizen, was mir jetzt wichtig ist, was ich schon mal erwähnen möchte. Aber jetzt ist es doch vorbei. Ja, ihr habt sie gehört. Die Basisfolge ist vorbei.
Offenbart.
Also die Szene, ne, steht ja ganz am Ende von Markus 12 und die Leute sind schon den ganzen Tag in diesem Tempelgebäude oder auf dem Tempelgelände, ja, und haben alles mitbekommen, was Jesus gemacht hat. Am Tag vorher hat er alle rausgeschmissen und richtig da einen Rambazamba veranstaltet und an diesem Tag hat er mit allen diskutiert, die ihn bequatschen wollten, und jetzt lehrt er mal entspannt. Und man sieht übrigens auch, dass der Tempelbetrieb trotzdem weiterging, ne? Also das, was Jesus macht, hat zwar Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber trotzdem haben die Leute gemacht, was sie gemacht haben. Jetzt kann man sich vorstellen, wie Jesus jetzt vom Hof so ein paar Schritte geht und zum Gotteskasten geht und sich dort hinsetzt und so richtig Jesus-Style, ne? Einfach was zu nehmen, was er gerade sieht und darüber zu predigen. Immer wenn ich das mache, dann regen sich alle darüber auf.
Vielleicht,
weil ich das nicht ganz ernst mache.
Ja.
Ja, wenn man irgendwo auf dem Bahnsteig steht und dann, keine Ahnung, die Bahn verpasst und dann sagt, ach ja, so ist das immer wieder im Leben und anfängt so eine kurze Rede zu halten, dann gucken alle komisch. Verstehe ich gar nicht.
Ich habe aber heute mir sowas auch geleistet auf Arbeit tatsächlich. Unsere Weihnachtsfeier wird verschoben in Februar. Und dann meinte unser Chef,
okay, klar.
Oder mein Chef meinte dann so, naja, dann nennen wir es vielleicht nicht mehr Weihnachtsfeier. Und dann habe ich zurückgeschrieben per E-Mail, Weihnachten ist ja theologisch gesehen immer.
Oh Gott, bist du anstrengend, ey.
Ja, also Theologen sind kacke. Das ist schon so. Das ist auch bewiesen.
Ja. Naja, Weihnachten kommt ja demnächst nochmal, Simon. Jetzt sind wir gerade eigentlich mitten in einer ganz anderen Szene, Richtung Ostern, kann man sagen. Jesus sitzt also dem Gotteskasten gegenüber, chillt da so entspannt und schaut sich einfach mal an, wie das Volk Geld einlegt in den Gotteskasten. Was ist ein Gotteskasten? Ich finde den Begriff sowas von...
Würdest du sagen, er geht so ein bisschen in dieselbe Kategorie, als würde irgendein toller Übersetzer Heller schreiben, um Schärflein zu erklären?
Ja, das wäre richtig gut.
was macht ja kein normaler Mensch, deswegen ist es ja kein Problem.
Weißt du, was ich witzig finde?
Nee, sag mal.
Wenn man dieses Wort in den angebotenen Übersetzungen vergleicht, ne?
Ja.
Elberfelder schreibt Schatzkasten. Ja, Piraten. Und die Hoffnung für alle, die schreibt Opferkasten. Ja, vergleich mal Gotteskasten und Opferkasten.
Da was. Naja, also im Wesentlichen würde ich mal sagen, das ist einfach die olle Geldeintreiberkiste.
Die Spendenbox.
So, ja, Spendenbox, ja, genau. Die Kaffeekasse.
Ja, Gottes Kaffeekasse vielleicht.
Gottes Kaffeekasse. Naja, also ich meine, also, wie das so ist, ja, der Tempelbetrieb musste tatsächlich ja auch irgendwie finanziert werden und da gab es ja auch Menschen, die haben da gelebt, ja, die Hohepriester und so, und die konnte man in vielerlei Hinsicht irgendwie finanzieren. Im Wesentlichen haben die, also ne, der Zehnt ist quasi so eine Option, dass man einfach den 10. Ertrag von den Dingen, die man hat, abgibt. Aber auch damals gab es schon Menschen, die eben nicht explizit Dinge ertragen haben in ihrem durch ihre Hände Werk, sondern ja, ein Gehalt hatten oder irgend so ein Kram. Mhm. Und deswegen hatten die Möglichkeit, Geld zu spenden.
Ja, genau. Aber es ging ja, worum ging es denn bei diesen, also Gotteskasten, meinst du jetzt einfach Erhalt der Synagoge oder was?
Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du jetzt hinaus willst, ehrlich gesagt.
Naja.
Ich bin jetzt gerade ganz stur einfach in Spende sind im Sinne von, ich gebe, was ich habe, für Gott, was ich ja dann aber irgendwie halt auch für die Hohepriester gebe. So. Opferkasten ist da, finde ich, schon vielleicht der Begriff.
Ja, da wäre ich ganz sicher, weil ich meine, die Priester werden ja schon versorgt durch das, was dort geopfert wird an Tieren.
Ne? Aber das Geld wird ja nicht eingeschmolzen, weil da was drin liegt.
In bestimmten Teilen bekommen. Ja, aber ich meine, dieser Gotteskasten in dem Fall ist eigentlich etwas, wofür Arme gesammelt wird. Also ein Almosenkasten in dem Sinne. Ne?
Ach, das meinst du, ja?
Ja, es gibt schon eine Tradition, die aufs Alte Testament zurückgeht. Ich habe das auch mal nachgeschaut, Simon, und noch musste ich meinen Zettel offensichtlich nicht zerknüllen und wegschmeißen.
Ja, ich wollte einfach nur auf die Währung eingehen.
Genau, also die Tradition aus dem Alten Testament sagt ja unterschiedliches, ne? Die einen sagen, dass es dann irgendwie um Almosen ging und um Spenden für die Armen. Das wäre ja ganz interessant hier in dem Fall. Die anderen sagen, dass es so wie diese Spendenbox ist, die es auch in vielen Kirchen gibt, die für den Erhalt des Gebäudes ist. Also jetzt nicht für die Leute, die da arbeiten. 2. Könige 12 geht es darum. Da fragen sich die Leute, wie sollen wir jetzt eigentlich bezahlen, denn dass das Haus ständig ausgebessert wird? Und dann heißt es, von nun an sollt ihr nicht mehr das Geld an euch nehmen, jeder von seinen Bekannten, sondern soll es geben zur Ausbesserung für das, was baufällig ist am Hause. Und die Priester willigten ein, dass sie vom Volk kein Geld mehr nehmen sollten, nicht an die Priester, aber auch das Baufällige am Hause nicht mehr auszubessern brauchten. Das mussten die Priester zu der Zeit noch selber machen. Danach der Priester Jojada, der ein bisschen wie Yoda klingt, aber er hieß Jojada, Luthers Übersetzung, eine Lade, und bohrte oben ein Loch hinein, schlauer Fuchs, er ist ein Erfinder, und stellte sie auf zur rechten Hand neben den Altar, wo man in das Haus des Herrn geht. Und die Priester, die an der Schwelle wachten, taten alles Geld hinein, das in das Haus des Herrn gebracht wurde. Und sie dann sahen, dass viel Geld in der Lade war, kam der Schreiber des Königs mit dem Hohepriester herauf, und sie zählten das Geld, das sich in dem Hause des Herrn vorfand, und banden es zusammen, und man übergab das Geld abgezählt den Werkmeistern, die bestellt waren für das Haus des Herrn, und sie gaben es aus an die Zimmerleute und Bauleute, die im Hause des Herrn arbeiteten. Und da kommt eine lange Liste, wer da alles so gearbeitet hat.
Vor allem keine Leute, die ehrenamtlich das machen mussten, ja, oder Zwangsarbeiter, sondern bezahlte Menschen. Voll geil.
Höre ich da schon wieder ein bisschen Kritik von dir?
Nein, nein. Es gibt keine Kritik. Es gibt immer nur Anerkennung von meiner Seite.
Okay. Also, sei es jetzt nun drum, ob es bei diesem Gotteskasten um Almosen geht oder um den Erhalt des Gebäudes. Das heißt jetzt, viele Reichen legten viel ein. Na, das ist ja perfect match. Reich und viel und viel und reich.
Ja. Und da ist ja erstmal nichts dran auszusetzen. Da ist erstmal nichts dran auszusetzen, ist ja erstmal gut. Nur was ich eben dann, also, oder möchtest du jetzt spontan noch was dazu sagen, sonst würde ich direkt weitergehen
jedes Jota auseinandernehmen, weil alles Bedeutung hat. Ich finde es nur witzig, dass Jesus da sitzt und genau beobachtet, wer was reinwirft. Ich weiß nicht, ist das eigentlich, macht man sowas?
Ich finde, der Begriff Gottes Watching You passt ja dann an der Stelle.
Ja, genau. Stimmt. Das ist immer toll. Ja. Ein Spendenaufruf. Leute, und wenn ihr nicht glaubt, dass der Herr sieht, was ihr einlegt, lest Markus 12.
Jesus, seht alle Spender.
Ja. Ja, und wenn seine Crowd auch noch dabei ist, oder vielleicht sind sie auch irgendwo stehen geblieben oder haben andere Sachen zu tun gehabt, aber stell dir vor, die stehen auch alle noch außen rum und du stellst dich dahin und wirfst deine Sachen ein.
Ja, kein Stress, ne? So voll. Naja, aber was tatsächlich ja dann passiert ist, dass eine arme Witwe kommt. Wir haben über Witwen in noch Löcher gequatscht und die wird ja hier sogar auch noch arm genannt. Es ist ein Elend.
Doppelt.
Und dann legt sie 2 Schärflein ein. Und da sagte der Lukas, dass da das ein Cent ist. Ist das noch nicht klar, wie viel das ist, oder? Steht das hier? Nein. Ha! Ist das viel, ja. Lukas?
Naja gut, also wenn man es jetzt überträgt und ein Cent sagt, oder ich glaube im Original steht ein Quadrans, dann ist es ja wenig. Klar wird es ja erst am Schluss, wenn Jesus das auf einen Punkt bringt. Ne? Vers 44. Jesus sagt, dass sie von ihrer Habe alles eingelegt hat, alles, was sie zum Leben hatte.
Genau, im Wesentlichen ist das ein Tagessatz, von dem man sich ernährt hat. Ein 64. Dinar. Davon hat sie gelebt, ja, von einem. Also ein Schärflein wäre quasi etwas gewesen, wovon sie sich am Tag zu essen holt. Aber
ist ein Dinar nicht eigentlich der Tageslohn für einen Tagelöhner? Also das, was man eigentlich an einem Tag braucht zum Leben, zumindest für seine Familie?
Wahrscheinlich auch je nach Region und nach Verständnis und Übersetzung auch unterschiedlich. Ich möchte mir da jetzt nicht meine Hände ins Feuer legen, aber worauf es ja ankommt, ist, dass für sie im Wesentlichen ja ein Schärflein ist halt so etwas gewesen, wo die Leute sich am Tag zu essen holen.
Eins oder zwei jetzt?
Eins. Und das ist nämlich der Punkt. Ja, zwei. Wahrscheinlich ist das, also ich kann mir Folgendes vorstellen, wahrscheinlich wirklich alles gewesen, was sie hatte. Und das sage ich aus folgendem Grund, also das ist jetzt mal nur meine Überlegung, warum sollte man zwei einlegen, wenn man einen einlegen kann? Ist ja sehr viel, einfach auch gerade wenn man arm ist, ist das ja immer noch super viel. Warum legt man nicht drei ein? Warum legt man nicht vier ein? Ich glaube, sie hätte halt alles reingeschmissen, was sie halt gerade da hat. Deswegen hat sie auch gerade zwei eingeschmissen, was wirklich unfassbar viel ist. Und ich glaube, niemand hätte ihr einen Strick daraus gedreht, wenn sie nur eingegeben hätte, den anderen für sich zu behalten, um sich was zu essen zu kaufen.
Ja.
Und das ist ein bisschen der Punkt so. Und es ist auch zum Beispiel wahrscheinlich, dass die Frau das Geld auch bekommen hat von irgendjemandem, um sich zu essen zu kaufen. Ja? Hier kommen in zwei Tagen wieder, kauft ihr was zu essen. Irgendjemand wird sich da ihrer erbarmt haben, vielleicht doch mal ein Schriftgelehrter, der gedisst wurde, was auch immer. Und das ist halt einfach die Menge. Das war mir einfach wichtig zu sagen.
Ja, also wie auch immer genau der Wert jetzt zu bestimmen ist.
Am Ende kannst du das nicht genau sagen.
Es ist auf jeden Fall unglaublich wenig und auch deutlich weniger als andere. Ne? Also wenn Jesus davon erzählt, von diesem Gleichnis mit den Tagelöhnern, die da dann alle denselben Tageslohn einsacken, dann kriegen die mehr als die Witwe hier.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
So. Und,
Existenzminimum pur.
Also das Erste, was man sagen kann, ist, es ist schon traurig, dass eine arme Witwe, die also nach Altem Testament ganz eindeutig auf Versorgung angewiesen ist, durch die Gemeinschaft, durch das Volk, dass sie so arm ist. Ne?
Ja.
Also die kleinen Propheten im Alten Testament, diese Buchreihe da, die gibt es ja nicht ohne Grund, weil es solche Situationen gab. Und jetzt sitzt ausgerechnet der Herr der Welt da, schaut rüber. Und sieht jetzt genauso eine prekäre Witwe da auftauchen. Ach ja, schau mal an. Hier steht's doch. Jesus sitzt also offensichtlich doch alleine da. Die Jünger sind gerade irgendwo langgeschlichen, haben gesagt, können wir nochmal kurz beten gehen? Oder da hinten liegt noch was von den Sachen, die übrig geblieben sind, als die Händler gestern rausgeflogen sind. Wie auch immer, die stehen vielleicht um so ein paar verstreute Hühner rum, die sie noch einfangen wollen. So, Jesus ruft seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen. Wahrlich.
Genau. Achtung, Achtung, Leute. Jetzt kommt was Wichtiges.
Okay. Jesus ruft Achtung, Achtung und die Jünger alle eine Durchsage.
Ja, und dann zeigt er mit dem Finger auf sie, vielleicht auch ein bisschen subtiler, ja, so ein bisschen so, alle so ein bisschen zusammen und klöppelt, die Köpfe eng zusammengesteckt und dann sagt er hier, die Witwe da vorne, ja, hat mehr in ihren Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas hineingelegt haben. Ne, es ist offensichtlich, dass sie natürlich nicht so viel reingelegt hat wie alle anderen. Weniger, sagen wir mal, von der Dimension immer weniger als jeder andere. Aber es geht ja ums Verhältnis. Und das finde ich total spannend, weil das führt mich zwangsläufig zu einer klassischen Diskussion, die in Freikirchen ja gerne geführt wird, ums Spendenverhalten und wie man überhaupt Spenden interpretiert. Ich kann mich da nämlich noch sehr gut erinnern, jetzt geht das wieder um die Gemeinde, aus der ich ursprünglich komme. Das ist jetzt keine Freikirche gewesen, aber er hatte ähnliche Strukturen. Da ging es ein bisschen darum, hey, wie ist es denn, Zehnt geben, macht doch total Sinn, ist cool, wenn sich Gemeinden selbstständig finanziell tragen. Und da gab es dann immer wieder diesen klugen Satz von einigen Spezialisten, die sagten, ja, 10% sind 10%. Und dann meinte ich immer so, naja, 10% sind halt nicht 10%. So, wenn ich 3.000 Euro netto verdiene, sind 10% 300 Euro, ja, dann hast du immer noch, was habe ich gesagt, 2.700 Euro zum Verkloppen. Wenn du aber als Student 30 Euro oder sagen wir mal 10%, 650 kriegt man 650? Keine Ahnung,
600? Ja, so 720 inzwischen.
Wenn ich als Student 600 Euro habe und 60 Euro da rausdrücken muss, dann habe ich keine Woche mehr zu futtern. So, dann ist eine ganze Woche Essen weg. Das ist halt überhaupt nicht so. Also das ist halt genau das Problem, dass Verhältnismäßigkeiten sehr, sehr krass werden. Umso ärmer die Leute sind, umso schwieriger wird es auch überhaupt was rauszugeben, prozentual. Ja. Das müssen sich Gemeinden auch sehr bewusst machen, wenn sie diese Diskussion führen, finde ich. Ja, dass ich arme Leute auch wirklich nicht spenden können, verdammt nochmal. Wirklich nicht.
Ja.
Warte, eine Sache möchte ich nur sagen, ein Appell.
Ja, bring den Appell.
Wenn du ALG-2 bekommst in deinem Leben, dann musst du meines Erachtens persönlich in deiner Gemeinde nichts geben.
Naja, ist ja auch immer die Frage, was gibt man eigentlich? Ja? Also es geht ja auch darum, dass man von seinem eigenen Verdienst das abgibt. Das hat ja allein schon den psychologischen Effekt, dass man sich bewusst ist, dass das, was man verdient, auch ein Geschenk Gottes ist. Ne? Ich meine, viele Leute würden das vielleicht dadurch nochmal mit anderen Augen sehen. Ja? Weil dieses Ich hab's mir verdient, finde ich, ist häufig recht stark so zu spüren, dass Leute sich was verdient haben. Und gesellschaftlich gesehen, ich will jetzt nicht hier irgendwie in diesen bescheuerten Abgesang auf die christliche Gesellschaft einstimmen, aber hier und da sehe ich schon, dass Leute halt einfach diese Wertschätzung dessen, was man bekommt, auch so als zum Teil natürlich verdienten Lohn, aber andererseits auch unverdient, weil wer hat dir eigentlich sozusagen das Recht eingeräumt, in diesem Land zu leben und diesen Job zu bekommen? Ja, wer anders als, also du selber da nicht, ne? Das ist ja nicht dein Verdienst, dass du so privilegiert bist. Also das scheint mir schon verloren zu gehen. Von daher würde ich da auch mitgehen und sagen, wenn du jetzt selber gar kein Geld verdienen kannst, was auch immer deine Lebenssituation ist, und du dann das Geld, das dir andere geben, auch noch in die Gemeinde investierst und ne, in so einer noch schwierigeren Situation bist, ist die Frage, ob das so gesund ist. Ich denke, wie bei allen Regeln, es ist ja hilfreich, wenn man sich mal herausfordern lässt von sowas. Ne? Wenn man mal sagt, oh krass, Leute geben 10%, was kann ich machen? Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. War für mich richtig, richtig cool, so, weil ich gedacht habe, krass, so viel Geld habe ich gespendet. Ich habe es ja gar nicht gemerkt, weil ich habe es ja immer sofort überwiesen. Und andererseits gibt es auch Zeiten, wo das halt einfach nicht drin ist. Dann führt uns das wieder auf das zurück, was wir auch letztes Mal klar gemacht haben. Hey, unser ganzes Leben im Glauben darf nicht in diese Dogmatik reinfließen, dass alles so oder so sein muss, sondern es muss ein Leben sein. Ein Leben heißt, mit Gott zu ringen und von ihm sich auch korrigieren zu lassen. Ja, das heißt, Leben heißt, manchmal 20% zu geben und manchmal 3 und manchmal nichts, weißt du? Also das kannst du finanziell sagen, das kannst du auch privat sagen. Sicherlich wird in unserer Gesellschaft das Finanzielle häufig ausgeklammert, weil wir sagen, nee, über Geld reden wir nicht. Bei Geld hört die Freundschaft auf und so. Und ich glaube, dass das durchaus ein Bereich ist, in dem wir als Mitteleuropäer und überhaupt als Westler in der Gottesbeziehung durchaus wachsen können, indem wir uns auch da mal bequemen, das ernst zu nehmen. Aber das machen auch viele Leute und viele geben. Nur hier ist ja der Punkt, dass Jesus sagt, sie hat alles gegeben. Ne?
Ja.
Und nicht nur von ihrem Überfluss.
Ja, das ist nämlich noch ein zweiter Aspekt. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit der Aussage, aber der mir so auffällt über, sagen wir mal, alltägliche Situationen, die ich aus meinem Leben so kenne. Es gibt ja so eine deutsche Spendenkultur, die ich ein bisschen unsäglich finde. Mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf.
Ja, also dein sonstiges Diskussionsverhalten bist du gerade lammfromm.
Da bin ich auch absichtlich. Es gibt so diese Annahme, dass Schrott zu spenden, also Dinge, die man ewig abgetragen hat, alten Scheiß, den man selber nicht mehr braucht und wo man sich jetzt Gedanken macht, was mache ich damit, schmeiße ich es weg, ist eigentlich zu schade dafür, wer kann es denn auch brauchen, na die Armen. Und dann denke ich mir immer so, ey danke, also ernsthaft, cool, macht total Sinn, macht es, aber kauft doch mal was Neues ein und spendet es. Ja. Weil das ist halt immer so die Sache, wie viel ist mir denn die Spende wert? Ja. Und ich finde, wenn Leute was auch mal wirklich dafür aufgeben und Leuten was spenden, die sie vielleicht gar nicht kennen, dann ist es mir immer lieber, als wenn ich irgendwie Schranz entgegennehme, wo ich immer so denke, die Hälfte davon muss ich wirklich entsorgen, weil sie hin ist oder kaputt. Und ich habe schon echt gruselige Sachen gesehen, die gespendet wurden. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber die sind so nicht nur kaputt, sondern auch echt unangemessen. Und ich finde, das ist so etwas, was ich einfach im Laufe meines gesamten Lebens immer wieder gesehen habe. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe als Kind, dass man halt, ach, das ist ja noch gut, aber selber will ich es nicht mehr haben, dann gib es doch weg. Und dann denken wir so.
Ablassende Spenden.
Ja, und das ist. Finde ich in Deutschland nicht cool. Und
sparst du dir den Weg
zum Müllmann, ja. Und weil man ja das so gelernt hat, dass man Sachen nicht wegschmeißt, muss man sie woanders hingeben, um sie im Wesentlichen wegzuschmeißen. Und was ich halt im Kontrast dazu mal erlebt habe, der Pfarrer oder Pastor der Gemeinde, in der meine Frau ein Praktikum gemacht hat, langer Weg jetzt, ja. Der Mann war auf Rammstein Pastor, also Flughafen, Militärflugplatz. Und da ist ja quasi eine komplette amerikanische Siedlung. Da sind ja auch amerikanische Soldaten eben und die haben da so ihre Bubble. Und der ist also für diese amerikanische Gemeinde Pastor geworden. Und diese Amerikaner haben den überschüttet mit Spenden, sagen wir mal mit Geschenken. Der musste echt fast ein Jahr lang ganz viele Sachen nicht mehr besorgen. So Waschmittel und so Kram. Weil die ihn wirklich überschützt haben. Die sind wirklich einkaufen gegangen, um das Zeug ihm zu geben. So, und die haben im Wesentlichen Nicht, dass er das nötig gehabt hätte damals, ne? Finanziell war das safe, aber es ist so, das ist mir nochmal klarer geworden, in anderen Ländern hat es so eine Qualität, die ich mir echt wünschen würde in Deutschland und vermisse. Ja.
Also die Frage ist an dieser Stelle in diesem Text ja immer, wie legt man den jetzt aus, wie predigt, würde man den predigen, ne? Also Jesus sagt, sie haben alle von ihm Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Und jetzt kommt unser fleißiger, junger Prediger, krempelt sich die Arme hoch und sagt, und genau so sollen wir es auch tun.
Ja.
Ja, scheiße, steht da gar nicht, ne?
Nee.
Ups. Ups. Sorry, also du predigst mehr, als Jesus gelehrt hat. Und das ist der Witz, ne? Also Jesus bringt das hier und es ist erstmal schwer zu deuten, weil er es halt nicht zu Ende bringt. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, er sagt, ne? Wörtlich Amen, ja? Achtung, jetzt kommt wieder eine Durchsage, jetzt kommt was Wichtiges. Und er sagt am Schluss nicht, was man tun soll. Ganz schön brutal, ne? Jesus, er ist ein ganz toller Lehrer, ne? Es gibt ja Leute, die sagen, Jesus war vor allem ein ganz toller Lehrer. Ja, aber Jesus hat nicht immer nur Ethik gelehrt. Jesus hat nicht immer nur gesagt, was du machen sollst. Er hat manchmal auch Sachen gesagt, an denen man sich mal die Zähne ausbeißen sollte. Finde ich übrigens sehr gesund. Und die Frage, was soll ich tun, ja, die ist in unserem Glauben immer zweitrangig. Die erste Frage ist immer, was soll ich glauben? Und was ich tun soll, fließt dann daraus. Und Jesus macht hier nicht den Fehler und macht das Ganze zum Gesetz, zur gesetzlichen Aussage, die dich dann dazu verpflichtet. Wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du aber auch alles einlegen. So wie die Olle da. Musst du dich genauso verhalten. Ja? Am besten wärst du richtig schön arm.
Genau. Christen, die noch heute Trabi rumfahren, weil sie das Gefühl haben, die müssen wirklich elendiges Dasein fristen und
ja,
die
ist ganzen auch okay. Gehälter ausmachen. Ja, und ja. Genau. Und die Umwelt damit verpesten. Ja. Ist ja auch okay. Ja, oder halt immer diese komischen Anwandlungen, die ich auch schon mitgemacht habe und ne, aber wenn du dann da sitzt und sagst, ja, ich habe manchmal den Eindruck, als Christ bin ich halt noch gar nicht so richtig angekommen, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, als Missionar nach Afrika zu gehen oder hier auf diese indische Insel, wo letztens dieser Missionar da umgebracht worden ist von diesen Sentinolen.
Boah, bin ich froh, dass ich das nicht gelesen habe, dann hätte ich bestimmt geraged heute.
Ja. Ja, ist eins der unkontaktierten Völker, wollte er dann kontaktieren.
Um die haben sie ihn gekillt?
Da haben sie ihn gekillt, oh, so wie Mann. Auch andere Leute in der Vergangenheit. Ja, traurige Story, aber
anderes Thema,
das,
ja.
Das Ding ja. Ist halt, wenn Leute so sagen, ja, man müsste doch das und eigentlich alles den Armen geben und so, ich bin einfach nicht bereit dazu. Klar, die Frage ist gut, ob du an deinem Besitz hängst, aber der Witz ist doch, dass wenn Jesus Leute zu sich beruft, also die hängen da mit ihm rum, aber das sind trotzdem der Zöllner und der Fischer und was auch immer. Ne? Die
ja.
Müssen nicht alle ihre Jobs aufgeben und sowas, sondern die sollen in ihren Jobs Gott folgen, ja, und glauben. Und er sagt auch zu den Soldaten hier, hört auf, die Leute auszunehmen. Ja, aber er sagt nicht, hört auf, Soldaten zu sein.
Ja.
So, und das finde ich hier wichtig. Ja, hier steht nicht, werdet arme Witwen. Ich ja. meine, wie soll man das auch werden als Mann?
Genau.
kurz absurd geführt.
Und genau, das, was ich halt auch tatsächlich ganz schön finde, ist, er bewertet überhaupt nicht, was die anderen gemacht haben. Nur indirekt könnte man es sagen, aber das ist, glaube ich, da greift man zu weit und da legt man Jesus tatsächlich was in den Mund. Denn das Spenden vom Überfluss ist ja kein Problem. Das ist ja auch, was ich versucht habe vorhin zu sagen. Es ist ja gut, dass die Leute auch in Deutschland spenden. Ich finde, es geht halt um die Herzenshaltung dahinter, was das für mich bedeutet, was das macht mit mir und die Qualität, aus der heraus ich spende.
Wenn du nicht aus dem Überfluss spenden dürftest, dann könnte es auch keine christlichen Stiftungen geben, ganz ehrlich.
Ja, genau, also, ohne Scheiß.
Das ist ja mit das Bescheuertste, wenn du dein Geld als jemand, der jetzt Geld hat, einfach rausklopfst und damit kurzfristig einen Tropfen auf dem heißen Stein gibst, als dass du das so anlegst, dass du damit dann mit all den Problemen, die Anlagen noch meinetwegen ethisch mit sich bringen können, dann musst du natürlich vorsichtig sein, aber dass du damit dann über lange Zeit was Gutes machst.
Ja, voll. Die Stadtmission in Berlin läuft ja auch über Spenden. Ja, und ja, da liegt halt auch irgendwo Geld rum, das liegt dann erstmal, dann wird es investiert und so und man wird gewirtschaftet, natürlich, ja, Sachen müssen sinnvoll sein. Es gibt ja sogar auch Spender, die sagen, ich möchte, dass das Geld sinnvoll investiert wird und dann redet man darüber. Das ist ja eben das Ding, also das ganze Thema, wie du es schon sagst, ist etwas, woran man sich die Zähne ausbeißen muss und ich würde sagen, im Wesentlichen will Jesus einfach nur sagen, wenn man so eine Sache auf einen Satz runterdummt, ja, damit das quasi als Leitsatz funktioniert.
Runterdummen ist mein Verb dieses Advents, würde ich sagen.
Und es freut mich, dass ich da dir was mitgeben konnte.
Ich fand, ausschwitzen fand ich einfach nicht PC genug, aber runterdumm finde ich wirklich gut.
Ja. Dann komme ich tatsächlich mit einem ganz klassischen Satz, den wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute kennen. Spende, aber ohne Zähneknirschen und finde da einen Weg. Und finde ihn ganz vom Herzen und ganz ehrlich.
Oder auch positiv formuliert, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Na, das würde ich nicht sagen.
Und einen unfröhlichen, griesgrämigen Nichtgeber
hat er auch lieb.
Nein! Ach, du hast es falsch verstanden. Ach, Simon! Simon, aus! Ja, ich glaube, dass dieser Text nochmal einen Klang bekommt in der nächsten Woche, wenn wir in Markus 13 das, was direkt danach folgt, lesen. Es ist für mich so kleine Gedankenstütze, das merke ich mir jetzt hier, Lesezeichen.
Uiuiui, da musst du die ganze Woche jetzt merken, Lukas.
Aber der Text hat auch einen Bezug auf den von der letzten Woche. Ja, da hieß es ja über die Schriftgelehrten, sie fressen die Häuser der Witwen. Und Jesus sagt es zu den Leuten, geht ein paar Meter weiter, setzt dich hin und guckt zu, wie die Leute Geld reinlegen. Und da sind vielleicht auch der ein oder andere Schriftgelehrte dabei. Ne? Und dann kommt die Witwe. Dann sagt er, hier, pass mal auf, das ist das Gegenbild zu diesen Schriftgelehrten. Das ist das Gegenbild zu den Leuten, die gut ankommen in der Gemeinde und hochgeachtet sind, Autoritäten, die von sich aus einfach so, weil sie die Autoritäten sind, so anerkannt werden. Ja, das, Leute, das sind nicht die, die das meiste geben. Und das nochmal, ich glaube, das geht in dieselbe Richtung, dieser Text hier, wie letzte Woche. Seht euch vor, wen ihr die größte Ehre gebühren lasst. Ja? Warum hofiert ihr die Schriftgelehrten? Denen geht's eh gut. Die haben eh Kohle, die haben coole Gewänder, die werden gegrüßt auf dem Marktplatz. Ja, die sitzen bei den Synagogen und bei dem Gastmahl vorne und die werfen auch viel Geld in den Gotteskasten. Denen geht es gut. Ja? Die brauchen keinen Lohn. Die haben ihren Lohn schon gehabt, in diesem Sinne. Mhm. Aber diese Frau... Wer ist eigentlich da und sagt zu dir, krass, dass du das gemacht hast?
Ja.
Das sagt keiner. Merkt ja gar keiner.
Es so, ist, also, ne? Genau, es ist
auch voll. Wen ehren wir in unseren Gemeinden?
Genau, es ist voll die Fürsprache, vor allem für die ganzen, genau, für die ganzen leisen, unauffälligen, grauen Mäuse, die in der, ja, die da wirklich echt vieles machen und aufgeben. Das ist ja auch, was ich total krass finde, ne? In Kirchen, die leben so davon, dass es einige wenige gibt, die kloppen wie die Wahnsinnigen. Und da die Pastoren, die Pfarrer, die ich letzte Woche so, sagen wir mal, wüst beleidigt habe, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Lukas hat es ja dann geerdet. Du als Stellvertreter, tatsächlich.
Im Namen aller meiner Kollegen.
Ja, das sind ja auch Menschen, die sich tot arbeiten. Und die Pfarrer, finde ich, das wird auch nicht richtig gewürdigt. Natürlich sind die, könnte man jetzt sagen, aber das sind doch jetzt die Schriftgelehrten. Wie ist denn das jetzt gemeint, Simon? Naja, das Ding ist, ihr wisst doch schon, was ich meine. Es geht so um dieses, was mache ich eigentlich in meinem Leben alles im Hintergrund, was nicht gesehen wird. Und ich finde es voll die Zusage von Gott, wenn er sagt, ich sehe das halt das ist gut. Ja, finde ich geil.
Ja. So, wir waren mal auf dem Kongress und da wurde halt dann aufgerufen, halt mal für die anwesenden Pfarrerinnen und Pfarrer zu beten. Da solltest du halt irgendwie, die sollten aufstehen, dann konntest du dich da hinstellen und ihm die Hand auf die Schulter legen und dann beten. Und das war total emotional. Also gerade auch für die Sachen, die keiner weiß, ja, was die alles ertragen müssen.
Ja.
Und genauso, wie viele Leute gibt es denn in unseren Gemeinden, die, also ne, man beschwert sich, man sagt, oh, das letzte Mal waren irgendwie über 100 Leute im Gottesdienst, Kollektenergebnis 95 Euro. Okay, ja, also 90 Cent pro Person oder so. Was ist da los? Und andererseits, hey, es gibt Leute, die da halt wirklich verhältnismäßig wenig reingeben und andere, die da verhältnismäßig viel reinlegen. Respekt vor den Leuten. Und es ist ja so eine Sache, ne? Du hast vorhin zu Recht davor gewarnt. Ja, es gibt in den USA ja auch immer wieder so Gemeinden, die sagen, okay, we want to encourage you to give sacrificially. Ja, also macht ein richtiges Opfer, gebt mal richtig was hin. Und so, was du positiv vorhin auch meintest im Sinne von, gib doch mal was, was dir wehtut, ja, weil du es wirklich möchtest, weil es dir was wert ist.
Ja.
Und das kann over the top sein, keine Frage.
Ja.
Und in dem Fall war es das vielleicht auch. Da habe ich mal ein Video gesehen, wo die Leuten gedankt haben, die besonders viel für ihr Verhältnis gegeben haben. Ja, die haben das halt irgendwie, muss man auch wieder fragen, muss man ein Video davon machen, aber die wollten das halt ihrer Gemeinde zeigen. So, und dann haben die halt da so ein Ehepaar hingesetzt, in so einem neuen Campus, den die gebaut haben, und haben gesagt, so, also ihr habt ja eine ganze Menge Geld gespendet in einer Zeit, in der ihr finanziell sehr pressed wart, und wir wollten euch halt einfach mal Danke sagen. Und dann haben die Leute vorbeigeschickt, die jetzt zu diesem neuen Campus gekommen und die dann einfach gesagt haben, danke, dass ich meine Freunde jetzt nicht mehr 50 Kilometer durchs Land fahren muss, damit die auch zur Kirche gehen können, sondern dass sie das hier machen können.
Ja.
Kann man
ja
fragen, warum gehen die nicht auch in andere Kirchen? Aber gut, offensichtlich haben die Leute nicht erreicht. Was ich sagen will, ist, das war hochproblematisch und gleichzeitig total berührend zu sehen, wie die beiden da saßen und geweint haben, weil die so dankbar waren, dass jemand, also so überrascht waren auch, ja, das haben wir gar nicht erwartet, dass jemand gesehen hat, dass sie so viel bereit waren zu geben und dass sie nach all diesen Strapazen, die sie auch finanziell dabei hatten, einfach auch Liebe zurückbekommen haben.
Und ich muss zugeben,
gut, es tut mir leid, kannst du nicht 2 Minuten warten?
Tut mir leid.
Der Brandenburger. Ja. Oh, ich sehe was zu essen. Ich muss essen.
Es ist auch echt nicht unproblematisch. Ne? Wir sind in Deutschland auch echt nicht gut darin, über Geld zu sprechen.
Ja.
Und wenn ich so persönlich darüber nachdenke, boah, finde ich das gut, dass da Leute quasi öffentlich gestellt werden, wie sie spenden. Mhm. Das fühlt sich ja auch ein bisschen wie Bloßstellen an. Aber andererseits, das ist eigentlich total cool. Ich glaube, das hängt ganz unmittelbar damit zusammen, wie ich das aufziehe. Auch ja. Da, ne, man kann halt Leute sehr demütigen dadurch, man kann Leute, an denen du halt sagst, ja, du bist pleite und oder hast kein Geld und dann gibst du auch noch ganz viel, du bist ja krass, aber oder eben zu sagen, ey, voll krass, Menschen haben was Krasses geleistet, obwohl, oder nee, haben was Krasses geleistet, Punkt. Und das ist immer so ein bisschen die Perspektive drauf, da muss ich echt mal drüber nachdenken, wie ich das tun würde, ich habe da gerade keinen.
Das ist doch ein richtig nicer Übergang, Simon, denn dann machen wir einfach
das Ende.
Ein ziemlich aufregendes Thema heute. Für viele Leute in Deutschland ein No-Go-Thema, über Geld in der Kirche zu reden. Deswegen interessiert uns ganz besonders, was du dazu zu sagen hast. Ja, vielleicht bist du aufgebracht und findest das unmöglich, wie wir es behandelt haben. Bring den Zehnten zurück! Oder du sagst, auf keinen Fall nieder mit dieser komischen evangelikalen Handhabe. Was soll dieses ganze Gespende eigentlich? Gott hat uns auch so lieb. Schreib uns einen Kommentar und spreng unsere Meinung auf. Wir sind total gespannt drauf.
Wenn du nicht weißt, wo du das auch alles schreiben kannst, außer uns in der Kommentarsektion, das geht jetzt auch auf YouTube. Wir sind da und werden immer größer und du kannst dich sozusagen da einfach reinklinken. Hat schon jemand gemacht in der neuesten Folge. Vielen Dank dafür. Und
danke, Kevin.
Attacke, Leute.
Ja, Leute. Das Wichtigste ist aber, bei all dem, was ihr tut, ob ihr gebt oder nicht gebt, bleibt ehrlich.